Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Es war alles dabei bei der 13. Etappe der Tour de France. Eine riesige Ausreißergruppe, ein 100 Kilometer lange Aufholjagd der Sprinter, ein Podiumsangriff im Gesamtklassement von Tom Pidcock und der Sieg von Mauro Schmid. Gleich mehrfach von dem allem betroffen war das Team von Red Bull Bora Hansgrohe. Wir arbeiten wie immer alles systematisch auf und dafür begrüße ich wie immer den Teammanager Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße aus den Vogesen nach Rosenheim.
Ja, Ralf, wir haben eine Menge, worüber wir sprechen können und müssen. Ich würde das Ganze mal chronologisch aufarbeiten. Erstmal würde ich sagen, nach einem längeren Kampf sah eigentlich alles ganz gut aus, weil sich vorne eine Ausreißergruppe formiert hat, die zwar groß war, aber mit 2 Leuten von euch mit drin, mit Tim van Dijke und Maxim van Gils. Ist das erstmal alles nach Plan gelaufen oder war dir die Gruppe eigentlich ein bisschen groß?
Beides. Also ich habe gestern ja vorher gesagt, es ist ein Tag der Ausreißer, ich habe recht gehabt. Wir waren vertreten und wir haben es auch so umsetzen können wie geplant. Das heißt, wir wollten nicht unser Pulver von Kilometer 1 verschießen, sondern wir haben gepokert, bis die Gruppe endlich stand. Dann waren wir vertreten mit 2 Mann, das war alles super. Dass die dann so groß geworden ist, dass dann eine zweite Gruppe nochmal aufgeschlossen hat, hätte nicht sein sollen. Aber Trek war bei der ersten, oder Lidl Trek war bei der ersten Gruppe nicht vertreten und die wollten unbedingt dabei sein. Deswegen haben sie das auch noch geschafft mit Mats Pedersen für den Zwischensprint. Und ja, die Gruppe ist dann gut gelaufen, trotz der Größe. Und die Gruppe hat 8 Minuten Vorsprung rausgefahren und den haben sie plus minus auch gehalten. Sie kamen auf 7,32 rein, die Gruppe. Also das war richtig Radrennen. Wir haben 2400 Höhenmeter heute gehabt. Auf über 200 Kilometer und 49er Schnitt. Also da war den ganzen Tag Zug drauf. Ich habe jetzt auch noch mit Remco kurz geredet oder mit Florian. Die waren alle, richtig Radrennen heute.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt böse bin, kann ich fragen, ist die Gruppe vielleicht ein bisschen zu gut gelaufen? Weil wir hatten noch einen Kandidaten vorne drin mit Tom Pidcock, der im Gesamtklassement potenziell noch eine Rolle spielt. Du hast gesagt, vorne ging es richtig ab. Wie hast du diese Situation wahrgenommen, als dieser Abstand immer größer und größer wurde?
Ich bin nicht nervös geworden, weil er hat ja vor der Etappe 11 Minuten oder über 11 Minuten Rückstand gehabt, der Tom Pidcock. Und die hat er sicher nicht abnehmen lassen freiwillig, sondern die hat er verloren, weil er nicht ganz so gut ist wie die Besten vorne. Und heute hat er einen großen Move gemacht. Er sitzt aktuell auf Platz 4 der Gesamtwertung. Das heißt, auch Florian Lipowitz hat einen Platz verloren, was aber für uns null Dramatik ist. Und wir denken, dass Tom Pidcock, er ist ein großer Rennfahrer, gell? Olympiasieger im Mountainbike und Tour de France Etappensieger, am Vuelta-Podium gestanden letztes Jahr. Aber ich glaube, dass er die Form vom letzten, von der letzten Vuelta nicht hat. Und ich glaube, dass er die Tour de France auf einen Top-10-Platz beendet, aber nicht Richtung Podium. Und deswegen ist es für uns jetzt kein großes Drama, dass der aktuell auf Platz 4 sitzt.
Okay. Was aber dann doch zu der Situation geführt hat, dass ihr eben mit Van Gils dann am Schlussanstieg jemanden hattet, der sogar attackiert hat und proaktiv versucht hat, wegzukommen. Gleichzeitig wart ihr hinten im Peloton dafür verantwortlich, dass da auch zügig hochgefahren wird wegen des Rückstands. Ist das eigentlich ein Zwiespalt, in dem man nicht unbedingt kommen will oder warst du auch da noch nicht nervös?
Nee, das ist egal in dem Fall gewesen, weil es waren ja 8 Minuten dazwischen. Und wir haben unsere Interessen hinten im reduzierten Hauptfeld vertreten. Wir wollten jetzt nicht aufgehen lassen, den Abstand auf 12 Minuten, auf 15 Minuten. Deswegen haben sich unsere Fahrer, vor allem Mattia Cattaneo, an der Führungsarbeit beteiligt. Auf der anderen Seite wollten wir nie die Lücke zufahren, sondern wir wollten lediglich auf Halten fahren oder minimal reduzieren. Und deswegen war das die Strategie. Und vorne hat er massiv um den Etappensieg gekämpft. Schlussendlich wird er Vierter auf der Etappe. Nicht das, was wir uns alle gewünscht haben, aber er ist ein starkes Rennen gefahren.
Ja, darauf will ich auch gleich noch eingehen. Vielleicht noch ganz kurz zu der Situation. Florian Lipowitz hat auch gemeint, die Nachführarbeit lag nicht nur an uns, dadurch, dass Tom Pidcock da vorne nicht nur euch gefährdet hat, sondern eigentlich alle Fahrer im Gesamtklassement, jetzt mal vielleicht Tadej Pogacar ausgeklammert. Hätte man sich da vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht oder war das so, dass ihr im Rahmen alles kontrollieren konntet?
Nee, das war auch eine Allianz. Die ersten, die wo nervös geworden sind, weil Pidcock da vorne war, war das Team Bahrain Victorious. Die sind dann als erstes gefahren. Dann ist Little Trek mit eingestiegen und dann sind wir mit eingestiegen. Also wir haben jetzt da nicht die ganz große Energie verballert, aber wir wollten auch Flagge zeigen und deswegen sind wir mitgefahren.
Alles klar. Dann gehen wir darauf, was du gerade schon angesprochen hast. Maxim van Gils vorne super positioniert. Es kam eine Attacke gegen Ende des Anstiegs, bevor man oben drüber ist. War das die Ansage, dass er es da probiert oder was war die Idee dahinter?
Wir hatten zu der Zeit noch einige Mannschaften mit zwei oder sogar mehr Teamkollegen in der Spitzengruppe. Und die Attacke sollte dienen, dass es zumindest dann schlussendlich Mann gegen Mann ist. Das hat zum Teil funktioniert, weil Jake Raula, die Mannschaft des Siegers, Mauro Schmidt heute, war immer noch mit zwei Mann vertreten. Auch Team UAE Emirates war mit zwei Mann vertreten. Und Maxim war alleine, weil wir gewusst haben, dass der Van Dijk von uns nicht der ganz große Kletterer ist. Und das ist immer ein Nachteil, wenn dann so eine Spitzengruppe in Richtung Ziel fährt. Wenn du in der Unterzahl bist. Aber sie haben es nicht verhindern können. Jake Aula waren mit zwei Mann drin und die haben schlussendlich auch dann die Etappe gewonnen.
Ist das dann tatsächlich dieser große Vorteil, den man hat, die Karte zu spielen? Ich meine, die hatten ja sogar zwischenzeitlich vier Leute vorne. Nach dem Anstieg waren es immer noch zwei. Auch UAE hatte dann noch zwei. Kann man da noch viel dagegen tun oder was hätte da anders laufen müssen, damit Van Gils noch eine Chance hat? Weil im Zielsprint war er ja hinter Tom Pidcock dann quasi der nächstschnellste.
Das ist dann ein Stück weit auch Roulette spielen. Und du hast nur gewisse Patronen und wenn die verschossen sind, sind sie verschossen. Und wenn du in der Überzahl bist, dann hast du anstatt 8 Patronen 16 Patronen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann was triffst, ist halt definitiv größer. Und deswegen ist es schon viel, viel hilfreicher, wenn du zu zweit bist. Und das Team Jake Waula, die waren zu zweit. Nicht nur Mauro Schmidt war vorne, sondern auch Luke Plapp. Und beide sind riesen Rennfahrer. Und schlussendlich haben sie die Überzahl ausgenutzt und aber auch verdient gewonnen.
Definitiv. Ich nenne es mal, enttäuscht ist man, dass es nicht funktioniert hat. So viele Chancen, hast du gerade gesagt, hat man im Prinzip nicht. Hat Van Gils nochmal Patronen übrig, das Ganze vielleicht auf einer ähnlichen Etappe nochmal zu probieren? Ich meine, wir hatten schon in der Vorschau drüber geredet. Er hatte einen Beckenbruch im Februar, war 5 Wochen komplett raus, hat sich in eine beeindruckende Form, an meinem Eindruck nach, wieder gefahren und ist jetzt wirklich ganz vorne dabei, wenn es um solche Etappen geht. Was für einen Eindruck hast du von ihm? Hat der noch Power oder war das heute wirklich am Limit?
Nee, da kommen schon noch 1-2 Etappen, die wo ihm vielleicht ähnlich gut liegen wie die heute. Und wenn die Situation passt, werden wir es wieder versuchen. Aber ja klar, wir haben heute nicht gewonnen, wir wollten gewinnen. Natürlich ist da jetzt die Stimmung nicht Juhu im Bus, ja? Also, sondern ja, ist eher betrübt. Aber man kann Maxim null vorwerfen. Er war unser Mann heute. Er hat den Sprung in die Spitzengruppe geschafft. Er hat gekämpft wie ein Löwe. Und aus der Perspektive alles gut.
Alles klar. Ralf, ich möchte mit dir noch über ein Thema sprechen, was immer größer wird gefühlt bei euch. Wir haben es schon ein bisschen auch angeteasert in der Vorschau. Wir haben immer mal wieder das Thema gestriffen. Heute ist es definitiv dran und zwar geht es um euren Nachwuchs. U19 und U23-Team. Es gab heute die Meldung zum Beispiel von Max Bock. Der hat zum Auftakt der 62. Auster-Rundfahrt, eine Top-Rundfahrt für die Nachwuchsfahrer, im Zeitfahren einen zweiten Platz belegt. Es kommen immer wieder Meldungen von einem Lorenzo Finn, der den Giro Next Gen gewonnen hat. Wir haben Karl und Emil Herzog, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen, nur um mal ein paar Namen in den Raum zu werfen, um die es gleich geht. Kannst du mir ein bisschen was zu euren jungen Fahrern sagen? Wie ist da euer Ansatz und wer ist da besonders vielversprechend?
Ja, der Nachwuchs, wir nennen den Nachwuchs Rookies. Das ist die Klasse U19 und die Klasse U23. Der liegt uns sehr, sehr am Herzen, auch aus der Historie geschuldet. Also wir betreiben seit 2007 ein U19-Team. Das liegt uns sehr am Herzen, aber wir wollen natürlich auch Profit draufschlagen. Wir befinden uns hier im Hochleistungssport. Es ist anders wie im Fußball, man müsste das Ganze nicht machen. Man kann auch in der World Tour fahren, ohne sich im Nachwuchs zu engagieren. Aber Teil unseres Strategiepapiers ist natürlich für uns der Nachwuchs sehr, sehr wichtig. Und der Traum ist irgendwann mal die Tour de France auch zu gewinnen mit einem Eigengewächs. Das heißt, der, wo bei uns in der U19 durch die U23 dann gegangen ist und irgendwann die Tour de France gewinnt oder aufs Podium fährt. Aber auf jeden Fall ein Junge von uns. Und das ist das eine, wo man eine schöne Geschichte erzählen kann. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich einfacher, mit Leuten zu arbeiten, die, wo du es kennst, seit sie 16 sind, seit sie 17 sind. Und da lernst du auch die Rennfahrer kennen, was ist das Gute an ihnen und was sind da die Macken. Und das weißt du aber nie, wenn du jetzt einen 24-Jährigen verpflichtest. Dann hast du wie in der Arbeit ein einstündiges oder zweistündiges Vorstellungsgespräch und dann entscheidest du dich für den Rennfahrer und entscheidest dich nicht für den Rennfahrer. Aber eine Probezeit gibt es im Berufsradsport nicht. Das heißt, du unterschreibst dann einen 3-Jahres-Vertrag mit dem 24-Jährigen. Mit dem Restrisiko geht es überhaupt gut. Verpflichtest du einen Rennfahrer, der wohl schon seit er 16 ist oder 17 ist, bei uns ist, dann ist es viel einfacher, weil dann weiß ich genau, wie der tickt. Und das ist natürlich auch ein Hintergrund, warum wir das Ganze machen.
Kannst du uns sagen, wie dieser Weg, diese Vision, den nächsten Toursieger aus den eigenen Reihen hervorzubringen, wie der aktuell aussieht? Was sind so die vielversprechendsten Kandidaten, wo du sagst, das wären wirklich welche, wo man sagt, in x Jahren wäre der soweit?
Ja, ich will da jetzt keine Namen nennen und Druck aufbauen, aber wir haben da unserer Meinung nach schon den einen oder anderen, der wo das vielleicht schaffen kann, oder auch den einen oder anderen großen zukünftigen Klassikerfahrer. Und wir suchen natürlich im Radsport, im Straßenradsport. Wir suchen aber auch vermehrt auf anderen Radsportdisziplinen. Also für uns interessant ist auch zum Beispiel Cyclecross. Für uns ist interessant Mountainbike. Für uns ist interessant auch der Bahnradsport. Und wenn sich einer auftut aus einer anderen Sportart, dann schauen wir den uns auch ganz genau an. Wir haben ja mit Lennart Jasch letztes Jahr eingefunden, der wo jetzt beim Team Tudor fährt, aber den haben wir eigentlich gefunden im Eisschnelllauf. Wir haben Florian Lipowitz im Biathlon gefunden. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir alle Ausdauersportarten mit der Intensität screenen, wie wir aktuell den Radsport screenen. Aber auch das ist Teil unserer Mission, das noch weiter auszubauen, noch mehr Daten zu generieren. Weil vielleicht spielt ja der Tour de France-Sieger 2035 oder 2040 aktuell noch Fußball. Man weiß es ja nicht.
Du darfst keine Namen reinbringen oder willst ich schon, beziehungsweise haben wir eine Hörerfrage dazu von Axel Jacquin. Und zwar interessiert er sich sehr für die Pläne, die ihr mit Karl Herzog habt. Er fragt, wird er kommende Saison noch für Grenke Auto Eder fahren? Zur Erklärung, so heißt euer U19-Team. Oder ist ein Wechsel zur U23 denkbar, auch wenn er auf dem Papier erst 17 ist?
Nee, er muss sogar wechseln. Also man darf nur 2 Jahre in der U19 fahren und Karl Herzog wird nächstes Jahr bei uns in der U23 fahren.
Okay. Einer der großen deutschen Nachwuchshoffnungen, denke ich mal. Da haben wir noch den ein oder anderen Namen. Was mich aber da auch interessiert, und das haben wir auch schon ein bisschen gestriffen, ist, wie zum Beispiel die Franzosen mit dem Nachwuchs umgehen, in dem Fall Decathlon mit Paul Sarg-Sas. Ihr habt oder du hast da immer wieder gesagt, ihr wollt die jungen Fahrer bei euch behutsamer aufbauen. Wie ist denn das konkret? Also wann sagt ihr dann, okay, wir geben mal jemanden, der vielleicht erst, ich weiß nicht, wie alt muss er sein, 20, 21, 22, dann die Chance, bei einer World Tour mitzufahren?
Ja, primär geht es da, wie gehe ich daran mit dem Trainings- und mit dem Wettkampfload. Also das heißt, wie steigere ich das Training? Man muss ja wissen, so in der U19 fahren die Jungs ca. 15.000 Kilometer. Die Berufsradfahrer fahren 30.000, 35.000 Kilometer im Jahr. Meiner Meinung nach ist es eher nachhaltiger, wenn man das langsam von 15.000 in Richtung 30.000 steigert. Aber man kann es natürlich auch schnell steigern. Die Kollegen vom Team Decathlon und Paul Sarg-Sas haben das sehr, sehr schnell gesteigert. Also der Trainingsload, und der ist öffentlich, von Paul Sarg-Sas, der ist immens. Obwohl der Kerl erst 19 ist, und ich habe es heute Morgen miterlebt. Wir waren heute zusammen mit Decathlon im Hotel. Das Hotel ist wegen Paul Sarg-Sas von Fans in der Früh schon belagert. Und der Kerl ist 19 Jahre. Also der muss schon einiges wegstecken. Das ist die Hoffnung der Grand Nation. Und ich bin echt gespannt, wie das mit ihm ausgeht, wie das weitergeht mit ihm. Ich wünsche es ihm, weil ich kenne ihn ja persönlich, ist ein feiner Kerl, auch ein bodenständiger Kerl. Aber es ist schon enorm, was da reinbrasselt. Sowohl vom Wettkampfload, er fährt als erstes gleich die Tour de France, er ist noch nie eine andere 3-Wochen-Rundfahrt gefahren. Er hat den Druck der ganzen Nation, und er hat natürlich sein Training, dass er auf diesem Niveau überhaupt mitfahren kann, so von, ich will jetzt nicht sagen von 0 auf 100, aber sicherlich von 30 auf 90 gesteigert. Und es bleibt abzuwarten, wie gut der Junge das verkraftet.
Ja, das heißt aber bei euch, ihr habt diesen Trainingsload bei der U19 und U23, den ein Paul Sarg-Sas hat, jetzt noch nicht, sondern kommt dann erst, wenn er aus der U23 raus ist.
Wir haben eher für unsere Jungs den traditionellen Weg gewählt, eher ein Stück weit langsamer das Ganze zu beginnen. Die Besten aktuell in unserer U23 sind definitiv Lorenzo Finn, dann der Maganotti, und dann haben wir noch den Davide Donati. Das sind drei Italiener. Das sind sicherlich sehr, sehr hochtalentierte Rennfahrer, aber auch hier halten wir schon noch ein Stück weit die schützende Hand drüber. Und lassen die jetzt nicht in Richtung 30.000 Kilometer pro Jahr trainieren.
Alles klar, da habe ich doch noch drei Namen von dir rausbekommen. Vielen Dank für die Einschätzung, und wir sind gespannt, wann die dann einsteigen ins ganz große Geschehen. Wie gesagt, wer ein bisschen die Nachwuchsklassen verfolgt, wird um euer Team sowieso nicht drumherum kommen.
Nee, also im Nachwuchs, wir nehmen den ernst, habe ich gesagt, aber wir kreieren da schon auch tolle Erfolge. Gell? Wir haben mit Davide Donati das Paris-Roubaix der U23 gewonnen. Wir haben mit Lorenzo Finn den Giro Italia U23 gewonnen. Wir waren letztes Jahr in der U23-Wertung das zweitbeste Team auf der Welt, in der U19 das beste Team der Welt. Also hier machen meine Leute, die wo für Nachwuchs verantwortlich sind, schon einen Bombenjob. Und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber wir können auch hier, die Ressourcen können immer größer sein. Man kann immer mehr Geld ausgeben für Scouts und so weiter. Aber auch das ist bei uns limitiert. Und deswegen wollen wir auch hier organisch wachsen und auch hier nicht von 0 auf 100 gehen, was die Infrastruktur für die Rookies betrifft.
Bisher funktioniert es gut. Du hast die Erfolge aufgezählt. Ralf, damit beenden wir das Hintergrundthema und schauen natürlich noch nach morgen, weil da wird es richtig hart werden. Wir haben eigentlich, wenn man sich das Profil anschaut, keinen wirklich flachen Meter. Vier Anstiege sind dabei, drei davon erste Kategorie. Es geht einmal wirklich komplett durch die Vogesen. Was erwartest du von morgen?
Ja, morgen ist für mich schon ein großer Schlagabtausch der Rennfahrer, die hier ums Podium kämpfen. Es ist eine Berg- und Talfahrt durch die Vogesen mit fast 4000 Höhenmetern. Dann mit dem Ziel oben in Markstein. Ich kenne den Anstieg. Wir sind da schon mal bei der Tour de France hochgefahren. Ich denke, dass es morgen ein ganz klares Rennen der Favoriten wird. Ausreißer sehe ich morgen eher weniger. Es wird eine Ausreißergruppe geben. Aber ich glaube nicht, dass die es bis ins Ziel schafft. Und am Schlussanstieg werden sich die besten Rennfahrer dieser Tour de France duellieren. Und ich hoffe, dass unsere Jungs Remco und Florian mit Support von Jai Hindley und hoffentlich auch Maxim van Gils da bestens verkaufen morgen.
Alles klar, damit alles beantwortet. Wir schauen morgen drauf. Für heute war es das erstmal. Wir schauen gespannt auf die morgige Etappe. Vielen Dank, Ralf Denk.
Sehr gerne und schöne Grüße und schönen Abend.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.